Inforadio Podcast.
Netz macht Kultur. Unter diesem Motto steht 2011 der Kulturpolitische Bundeskongress, veranstaltet von der Kulturpolitischen Gesellschaft und der Bundeszentrale für politische Bildung. Hier diskutieren Wissenschaftler, Künstler, Kulturermöglicher und Politiker darüber, was sich durch die neuen Möglichkeiten der vernetzten Kommunikation verändert, in den kulturellen Institutionen, in der kulturellen Praxis, aber auch, wie wir das, was da geschieht, auf den Begriff bringen und bewerten können. Das Forum im Inforadio heute aus der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen in der Berliner Hiroshima-Straße. Wir senden das Gespräch vom Eröffnungsabend, dem 8. Juni, mit der Schriftstellerin Katrin Röckler, dem Autor und Zukunftsforscher Karl-Heinz Steinmüller und dem Informatiker Wolfgang Koy. Das nach der ersten Nachrichtenunterbrechung. Der Kulturpolitische Bundeskongress Netz macht Kultur wird getragen von zwei Institutionen, unter anderem von der Bundeszentrale für politische Bildung. Deren Präsident ist jetzt bei mir, Thomas Krüger. Für die Bildungsarbeit, insbesondere mit jüngeren Menschen, ist das Netz ja eigentlich fast schon ein alter Hut. Was erwarten Sie sich denn eigentlich nun von diesem Kongress?
Also ich glaube, dass dieser Kongress eine ganz wesentliche Aufgabe hat, nämlich wachzurütteln die vielen kulturellen Institutionen, die in diesem Land über unschätzbare Archive und über unschätzbares Wissen verfügen. Und heute kommt es darauf an, auch ein Stück gegen die dynamischen Unternehmen in dem Feld der Internetwirtschaft Flagge zu zeigen, was eine öffentliche Plattform im Netz bedeuten kann. Und zu thematisieren, dass es nicht sein kann, dass wir bei der Netzdebatte quasi einem unbedingten Kommerzialisierungsprozess unterworfen sind. Dazu gehören dann Fragen, wem gehört eigentlich das Wissen in den Archiven? Wieso verschwindet von den öffentlich-rechtlichen bereitgestellten Internetplattformen das produzierte Wissen nach 7 Tagen vom Netz? Das sind alles absurde Entwicklungen, die da stattfinden. Und hier wird fehlgesteuert und zu problematisieren ist deshalb und einzuklagen, eine öffentlich-rechtliche Plattform für kulturelles und für die Bildung relevantes Wissen. Also eine Wissensallmende, wenn man so will, eine Kulturallmende. Und da haben eben auch die Einrichtungen der Kultur in diesem Land, die öffentlich finanziert sind, mitzuwirken.
Sind die denn schon so weit? Kratzen die mit den Füßen und wollen rein in das ganze System? Oder muss man, sagen wir mal, die traditionellen Institutionen noch ein bisschen sehr stark locken?
Aus meiner Sicht hat man es wie überall mit einer differenzierten Lage zu tun. Projekte wie die Europeana oder die digitale Deutsche Bibliothek weisen ja eindeutig in die richtige Richtung und sind Pioniere. Aber insgesamt beobachte ich eigentlich in den kulturellen Institutionen eher eine spröde Zurückhaltung, ein kulturskeptizistisches Zuschauen gegenüber diesem neumodischen Internetkram, der ja übermorgen dann sowieso vorbei ist und dann kann man so weitermachen wie bisher. Das muss diesen Einrichtungen ausgeredet werden. Hier geht es zurzeit ums Ganze. Hier werden ordnungspolitische Weichen gestellt. Wir erleben derzeit durch die Austeritätspolitiken des strukturellen Einsparungs von öffentlichen Einrichtungen und gleichzeitigen Aufspannungen von Rettungsschirmen für Banken eine hochproblematische Entwicklung, nämlich die Infragestellung von öffentlichen, frei zugänglichem Wissen, von öffentlichen Einrichtungen, von öffentlicher Infrastruktur. Und ich finde, gerade im Kultur- und Bildungsbereich, den wir ja immer in Deutschland so hochschreiben und auf den wir zu Recht stolz sind, gilt es darum, sich zu öffnen in mehrerlei Hinsicht. Zu öffnen für die Nutzenden, zu öffnen für die Partner dieser kulturellen Einrichtungen und zu öffnen für eine Öffentlichkeit, die ein Recht darauf hat, teilzuhaben und zu partizipieren an diesen öffentlichen Wissensgütern.
Wie machen Sie das eigentlich selbst in der politischen Bildungsarbeit? Mit Hilfe sozialer Netzwerke können Sie ja inzwischen auch Menschen erreichen, die Sie normalerweise sonst nicht so bekommen haben. Aber andererseits verändern die mit ihren Wünschen, verändert das Netz ja auch wiederum Ihre Arbeit. Was ist da Ihre Erfahrung aus den letzten Jahren?
Also für uns ist eine ganz entscheidende Fragestellung die Öffnung im Rechtebereich hin zu freien Lizenzen. Wir arbeiten selbst in unserem Bereich der Publikationen mit Creative Commons Lizenzen. Wir versuchen Open Data Projekte zu verfolgen, letztendlich den Nutzenden und unsere Partner zu Teilhabenden, zu kollaborierenden politischer Bildungsprozesse werden zu lassen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Kulturbruch. Heute haben wir es nicht mehr sozusagen mit Techniken zu tun von Angebot und Nachfrage allein, sondern es geht um Fragen Fragen neuen kreativen Zusammenwirkens.
Haben Sie ein Beispiel, wo das bei Ihnen gut geklappt hat?
Also wir versuchen zum Beispiel Peer-Teaching-Tools zu entwickeln, die sehr stark internetunterstützt sind. Und es funktioniert so, dass wir bestimmte Themen wie Europapolitik, aber auch Globalisierung, Globalisierungskritik zum Ausgangspunkt von kollaborierenden und kollektiven Lernprozessen zu machen. Das heißt, es gibt eine Kick-Off-Veranstaltung, wo mehrere hundert Leute zusammenkommen und daraus wird ein System gebaut, wo Coaches junge Leute trainieren, selber zu Akteuren der politischen Bildung zu werden. Das heißt, wir machen die Erfahrung, dass in Schulen, in schulischem Umfeld die klassischen Multiplikatoren nicht mehr funktionieren, weil sie nicht mehr up-to-date sind, weil sie mit technologischen Sprüngen, auch mit Kulturtechniken nicht mehr standhalten. Und so ist letztendlich an den Punkt gekommen ist, dass die jungen Leute selber, wenn man so will, die älteren Geschwister, die viel glaubwürdigeren Multiplikatoren sind. Und das versuchen wir uns natürlich zunutze zu machen. Und in diesem Feld der politischen Bildung, wenn man so will, Beteiligungsszenarien zu entwickeln, die das einklagen, was im 21. Jahrhundert auf der Tagesordnung steht, nämlich eine plurale, offene, demokratische Kultur, die auf die Bürgerinnen und Bürger selber setzt.
Und damit ist schon deutlich, dass dies ein kulturpolitischer Kongress ist. Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Schönen Dank. Ich sagte es, der kulturpolitische Kongress hat zwei Träger. Der andere Träger ist die kulturpolitische Gesellschaft. Und der Präsident ist jetzt bei mir, Oliver Scheidt. Oliver Scheidt, lange Jahre Kulturdezernent von Essen, dann einer der beiden Geschäftsführer der Ruhr 2010 GmbH, die das Kulturhauptstadtjahr durchgeführt hat und die weiter aktiv ist. Oliver Scheidt, die Titel der kulturpolitischen Kongresse spielen ja immer mit so einem Dreiwort. Also Kultur macht Europa, Europa macht Kultur, Kultur macht Geschichte, Geschichte macht Kultur. Wie haben Sie sich das im Falle von Netz macht Kultur vorgestellt?
Ja, wir wissen, dass heute die Menschen im Netz ja auch Kulturproduzenten werden. Und das ist eine, ja, man kann es schon fast Revolution nennen. Und damit stellen sich natürlich ganz grundlegende Fragen. Zum einen haben wir immer gefordert, dass wir sagen, nicht nur Kultur für alle, sondern auch Kultur von allen. Aber wenn Sie daran denken, dass manchmal gar nicht mehr klar wird, wer ist eigentlich der Urheber? Wie kann man Ideen schützen? Oder soll man sie vielleicht gar nicht schützen? Vielleicht ist es genau richtig, dass ganz viele Menschen zusammen ein Produkt schöpfen. Das nächste ist, dass das Netz ermöglicht, die Kulturvermittlung zu verstärken. Auf ganz neue Weise können Menschen angesprochen werden. Denken Sie nur an Facebook, welche Möglichkeiten es gibt da, oder über Twitter Werbung zu machen.
Die kulturpolitische Gesellschaft hat viele Mitglieder, Institutionen, Einzelpersonen. Ist es da wie überall? Die einen sind schon sehr weit vorgedrungen in die digitale Welt und andere müssen sie noch locken. Gibt es noch Vorbehalte?
Auf diesen Kongress bin ich so gespannt wie auf keinen anderen. Wir hatten die Themen Künste, Geschichte, Europa, das Publikum. Und als wir vor anderthalb Jahren, etwas mehr als anderthalb Jahren überlegt haben, dieses Thema zu wählen, haben einige in unserem Vorstand gesagt, da sind wir nicht kompetent. Wir können doch nicht einen Kongress machen zu einem Thema, wo wir noch gar keine richtige Ahnung haben. Und ich habe gesagt, wenn wir keine Ahnung davon haben, wie sollen es denn die anderen in den Museen, in den Orchestern, in den Kultureinrichtungen, auch in der Kulturpolitik haben? Wir müssen uns diesem Thema stellen. Und wir haben natürlich darauf gesetzt, dass unsere Mitgliedschaft, aber auch die vielen anderen, die an diesem Thema Interesse haben, uns auch mit Informationen versorgen, sich einbringen. Aber wir haben eben im Vorstand beschlossen, wir werden nicht mit einer Erklärung enden bei diesem Kongress, wie sonst immer, wo wir gesagt haben, so und so, diese Forderungen, ganz genau wissen wir schon, wie es weitergehen soll, sondern wir werden mit einem Fragenkatalog am Ende dieses Kongresses stehen. Und wir wollen die Fragen in Zukunft richtig stellen und auch die richtigen Fragen stellen.
Es gibt ein Wort, das Sie gerne verwenden, das ist aktivierende Kulturpolitik. Wenn man sich jetzt diese rasanten Entwicklungen im Netz anschaut und im Umgang mit dem Netz, muss man fragen, was muss da eigentlich noch aktiviert werden? Ist da die Kulturpolitik nicht eher der Ritt auf einem durchgegangenen Gaul?
Ja, wir werden von unseren eigenen Forderungen eingeholt, denn die Menschen bewegen sich ja im Netz nun als Akteure, sind aktiviert und man kann diese Schwärme, diese Schwarmintelligenz gar nicht mehr steuern. Und das ist vielleicht auch gut so. Und insofern müssen wir uns auch fragen, ist es nicht gut, dass es diese Demokratisierung gibt? Und wir haben das ja auf ganz anderen politischen Ebenen erleben dürfen. Die Revolution in Ägypten wäre ohne Netz wahrscheinlich so nicht passiert und viele andere politische Umwälzungen auf der Welt werden jetzt auch durch das Netz befördert. Und zwar im positiven Sinne. Insofern sollten wir das nicht grundsätzlich verteufeln. Aber ich möchte sagen, unsere Werte, die wir haben, nämlich die Aura, die ein Kunstwerk im Original ausstrahlt, die Authentizität, das unmittelbare Erlebnis bei einem Theaterstück, all dies kann durch das Netz nicht ersetzt werden. Und deswegen sagen wir auch, man muss manchmal abschalten, man muss manchmal eine Pause drücken und sagen, die analoge Kultur bleibt und digital ist nicht alles.
Sie haben eben schon gesagt, es gibt zum Schluss keine Erklärung. Trotzdem, das ist natürlich ein eminent kulturpolitisches Thema. Steckt bei Oliver Scheidt schon auch ein Wunsch, die anwesenden Politiker, die anwesenden Kulturschaffenden irgendwo auch auf etwas, ich will nicht sagen festzulegen, aber auf etwas zu einigen, wo man dann hier davon geht und nicht sagt, wir haben schön darüber gesprochen und jetzt twittert es durch das Netz?
Der Kongress wird ein Auftakt sein für eine wesentlich intensivere und breiter angelegte Beschäftigung auf allen Ebenen, auf allen politischen Ebenen, in allen Institutionen mit den Fragen, die uns die neuen digitalen Medien jetzt stellen. Die Museen, die Theater, die Orchester sind ja auf dem Wege, zum Beispiel mit Web 2.0, ihre Produkte, ihre Angebote auch an die Menschen weiterzugeben. Wir werden Qualitätsfragen, Urheberrechtsfragen stellen müssen. Und insofern, wenn ich auch schon sage, es gibt keine abgeschlossene Erklärung, so wird es einen Fragenkatalog geben, der einlädt zum Weiterdenken, zum Nachdenken. Wir werden mit unserer Programmdebatte, die wir in diesem Jahr führen, dieses alles auch im Netz und mit dem Netz verknüpfen und damit eine Aktivierung in ganz neuer Form erreichen.
Und das Ganze werden wir natürlich auch verlinken, denn im Inforadio ist das Gespräch heute Abend auch ein ganzes Jahr lang nachzuhören. Vielen Dank, Oliver Scheidt, Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft. Der 6. Kulturpolitische Bundeskongress Netz macht Kultur. Gastgeber des Eröffnungsabends in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen ist die Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport, Ute Schäfer. Was sie aus der Sicht der aktiven Politikerin zu sagen hat, das hören wir jetzt.
Die Digitalisierung hat in unserer Gesellschaft in den letzten Jahren so viel verändert, eine solch rasante Entwicklung genommen, dass viele von uns sich fragen, kommen wir, ich sage jetzt für mich speziell, eigentlich mit der Entwicklung noch mit? Wir wissen auch, dass viele Menschen sich persönlich in ihrem Lebensumfeld überfordert fühlen, zumindest wenn sie eine gewisse Altersgrenze überschritten haben, alle Anwesenden ausgenommen. Gibt es überhaupt noch eine Chance, diese digitale Gesellschaft zu gestalten? Oder sind wir nicht längst schon Getriebene angesichts immer neuer Möglichkeiten? Und ich habe jetzt mein Handy in der Tasche gelassen, aber ich sage Ihnen, ich habe ein BlackBerry, ich weiß nicht, wer noch. So gelegentlich, Stichwort Getriebene, sagt dieses Gerät zu mir immer, sagen Sie einen Befehl. Wenn man auf den falschen Knopf drückt, heißt es immer, sagen Sie einen Befehl. Ich sage dann natürlich keinen Befehl, aber vermutlich können Sie es alle. Ich konnte dieses noch nicht abschalten. Das passiert immer zu Unzeiten und auch noch in einem besonderen Dialekt. Einen Punkt möchte ich noch mal besonders betonen, weil er uns in Nordrhein-Westfalen auch ganz besonders am Herzen liegt. Das ist die Frage und die Bedeutung der kulturellen Bildung und auch der ganzheitlichen Bildungskonzepte in einer digitalen Gesellschaft. Wir müssen dabei Kinder und Jugendliche besonders im Blick haben. Für sie sind Internet und Smartphone alltägliche Dinge, die sie nutzen. Sie gehören selbstverständlich zu ihrem Alltag dazu. Trotzdem ist es wichtig, dass man noch mal darüber nachdenkt, wie reglementiert man den Umgang von Kindern und Jugendlichen in diesem Bereich? Kann man den überhaupt reglementieren? Ich behaupte, man kann das nicht. Und deshalb, diese Medien sind so gegenwärtig und sie sind so lückenlos erreichbar, dass wir im Grunde genommen tatsächlich das schaffen müssen, was, und jetzt möchte ich noch mal aus einem Beitrag von Karl Ermer zitieren, was er in den kulturpolitischen Mitteilungen gesagt hat. Wir brauchen als Gegengewicht zur virtuellen Welt einen Vorrang lebensweltlicher Bildungsprozesse und in der realen Welt erworbene Kompetenzen. In der realen Welt erworbene Kompetenzen.
Ute Schäfer, die Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport aus Nordrhein-Westfalen. Gleich sprechen wir mit Wolfgang Koi, Katrin Röckler und Karl-Heinz Steinmüller über Netz macht Kultur, Fragezeichen, was die Zukunft bringt. Vorher gibt es aber aktuelle Schlagzeilen aus der Gegenwart aus der Inforadio Nachrichtenredaktion. Netz macht Kultur, Kulturpolitik in der digitalen Gesellschaft, so der Titel des 6. Kulturpolitischen Bundeskongresses in Berlin. Wir zeichnen hier in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen das Forum im Inforadio auf und bei dieser Auftaktveranstaltung steht hinter der Trias Netz macht Kultur ein Fragezeichen. Fragen wir also, was generiert sich da gegebenenfalls selbst durch neue Formen der Kommunikation? Welche Verheißungen, welche apokalyptischen Reiter verbergen sich am Horizont oder sitzen mitten unter uns? Und vor allem, ja, mit welchem kulturellen Rüstzeug begeben wir uns in diesen Wandel hinein? Die Zukunft hat schon begonnen, hieß das erste Buch von Robert Jung. Das war 1952. Also ist vielleicht das Thema Netz macht Kultur auch schon ein alter Hut? Das wüsste ich jetzt gerne von meinen Gästen. Die Schriftstellerin Katrin Röckler sitzt bei uns, Jahrgang 1971, seit zwei Jahrzehnten literarisch tätig auf der analogen Ebene von Büchern und vermittelt durch Theater und im Hörfunk. Ich nenne ein paar Titel. Wir schlafen nicht, draußen tobt die Dunkelziffer, die Alarm bereiten. Da wird schon deutlich, es geht um die beständig gewachsenen Anpassungsanforderungen an uns in der Arbeitswelt, aber auch in privaten Beziehungen. Das alles mit und ohne Netz. Katrin Röckler, Netz macht Kultur, ist das ein alter Hut?
Naja, schwer zu sagen, aber weil ich an meine eigene Geschichte denke, das Kind der 80er Jahre, 70er, 80er Jahre und in den 90ern, in meinen 20ern gewesen, habe ich die ganze Internet-Euphorie der ersten Stunde sehr gut noch in Erinnerung mitbekommen. Diese Aufbruchsstimmung war ziemlich stark zu spüren, habe selber ja auch Netzradio mitgemacht, habe ja auch mich an Hypertexten versucht. Und wenn ich jetzt das Programm hier so durchblättere, und die Namen lese, dann sind da sehr viele alte Bekannte dabei. Das finde ich eigentlich ganz interessant, dass es sozusagen da sehr starke Kontinuitäten gibt, zumindest in der Öffentlichkeit, die hier hergestellt wird. Ich denke, die Fragen, die hier angerissen werden, sind auch Fragen, die immer wieder in ein bisschen neuem Gewand daherkommen.
Also ein alter Hut, den man immer noch aufsetzen kann.
Ein bisschen schon.
Karl-Heinz Steinmüller, Jahrgang 1950, war Mitarbeiter am Zentralinstitut für Kybernetik und Informationsprozesse der Akademie der Wissenschaften der DDR. Und nicht nur das Hinterherhechten hinter den Entwicklungen im Westen brachten ihn zusammen mit seiner Frau dazu, Science-Fiction-Autor zu werden. In seinen jüngsten Erzählungen, Computerdämmerung, schildert er, wie Erfindungen gravierend in das Leben von Menschen eingreifen in einer nahen Zukunft. Außerdem ist er als wissenschaftlicher Direktor von Z-Punkt, damit wir das auch grafisch genau sagen, mit Sitz in Köln, Karlsruhe und Berlin, tätig. Er berät Unternehmen in strategischen Zukunftsfragen. Auch an Sie die Frage, wie alt ist der Hut und wie immer neu ist der Hut mit Netz macht Kultur?
Ja. Es wäre natürlich fatal, wenn so eine Fragestellung für einen Zukunftsforscher kein alter Hut wäre. Man kann jetzt natürlich zurückschauen und feststellen, dass das eigentlich um 1980 herum schon die Entwicklung genommen hat. Also ich denke an die Electronic Frontier Foundation beispielsweise, wo man schon damals diesen ganzen Optimismus, diese ganze Euphorie über die Vernetzung hatte und gesehen hat, dass die neuen Technologien wahnsinnige Möglichkeiten für Emanzipation und Partizipation bieten. Das hat auch zu uns durchgeschlagen, also bis in den Osten. Und damals, 1979, habe ich dann auch selber eine Story geschrieben, da beschreibe ich meinen heutigen Arbeitsalltag. Also mit den Informationen, die ich von überall her bekomme, mit der Vernetzung rund um der Welt, mit Kollegen in allen Kontinenten, die ich ständig brauche. Ich hoffe nur, dass manche andere von unseren Geschichten nicht wahr wären.
Wolfgang Koi, Jahrgang 1947, erst Professor in Bremen und dann seit Mitte der 90er Jahre an der Humboldt-Universität, Lehrstuhlinhaber Informatik in Bildung und Gesellschaft. Von ihm herausgegeben erschien 2009 der Band PowerPoint, Macht und Einfluss eines Präsentationsprogramms. Wenn wir mit einer Suchmaschine, und ich sage jetzt nicht mit welcher, Wolfgang Koi aufrufen, kommen wir als erstes auf eine Seite mit der irritierenden Adresse waste.informatik.hu-berlin.de. Und da fragte ich mich natürlich, geht es bei Waste um Müll, den wir im Netz nicht mehr entsorgt kriegen, weil er immer da bleibt? Oder ist es ein Kürzel für ein in der Vergangenheit rechtlich umkämpftes File-Sharing-Programm?
Sie hätten bei Waste auf das Wort Waste drücken sollen oder auf die Trompete. Dann hätten Sie die Erklärung gefunden. Waste heißt tatsächlich We Await Silently Tristeros Empire.
Und, damit
und
sind wir
das
bei Thomas,
ist Kultur. Ja. Das ist Thomas Pynchon, Crying of Lot 49, einer der ganz wichtigen Science-Fiction-Romane. Und Romane überhaupt, da möchte ich gar keine Kategorie nennen. die in einer wunderbaren Weise beschreibt, dass wir 300, 400 Jahre von Turn und Taxis kontrolliert, überwacht und gesteuert wurden. Die Post wurde gelesen und die Alternative ist ganz einfach. Es gibt solche Kästen, da steht Waste drauf, in Amerika gibt es die. Und wenn man da eine Nachricht reinschmeißt, dann kommt sie auch an den Empfänger, aber sie läuft nicht durch die offiziellen Kanäle und wird kontrolliert. Und unser Server heißt so, weil wir diese elektronische Form glaubten, entdeckt zu haben, die an der Post vorbeiläuft. Ach, was waren wir romantisch.
Aber da stellt sich doch sofort die Frage, auch angesichts der jüngsten Ereignisse, dass wir gesagt bekommen, also du brauchst deine Daten nicht mehr bei dir selber zu speichern. Das liegt dann alles in einer Wolke. Und die Frage ist, regnet das dann, wenn man es will, runter oder hat man irgendwann den Zugang verloren?
Naja, das mit der Cloud hat schon den Charme, dass es geklaut wird vielleicht. Wir hatten früher, als es noch kein Netz am Arbeitsplatz gab, hatten wir das Great Backup in the Sky. Das ist dieses wunderbare Backup, das dann in Kraft tritt, wenn Sie eine Diskette so zerschossen haben, dass Sie nichts mehr lesen können. Dann gibt es nur noch das Great Backup in the Sky, es sei denn, Sie haben vorsichtshalber schon selber ein Backup gemacht. Wie weit die Cloud sich mehr dahin entwickelt oder mehr zu einem universellen Unterstützungsmittel, das mag ich nicht so recht vorhersagen. Ich bin nicht so optimistisch, wie meine Informatikkollegen da ab und zu sind. Aber Netze in der Kultur, um das zurückzubiegen, die hat es ja schon ein bisschen länger gegeben. Ein bedeutendes Netz ist das Rundfunknetz und dem verdanken wir auch sehr viel und dem danken wir auch heute. Das Telefonnetz ist ein anderes und seit Mitte der 90er Jahre für uns alle ein Computernetz. Wir Informatiker hatten das Glück, es schon ein paar Jahre vorher zu haben. Aber ehrlich gesagt, es war nicht so aufregend. Man musste ins Labor gehen, sich an einen Arbeitsplatz setzen, den man dort hatte, nicht auf dem Schreibtisch und musste da E-Mail betreiben. Das habe ich einmal die Woche gemacht, Ende der 70er und nicht so wie heute, wo ich es etwa alle 17 Minuten mache, glaube ich. Oh Gott, jetzt habe ich das gesagt. Meine Studenten glauben also, dass ich innerhalb von 17 Minuten antworte. Das tue ich nicht.
Zumindest nicht während dieser Sendung.
Schon mal nicht.
Weil da brauchen wir sie noch.
Ja, an der Cloud merkt man ja auch, wie unterschiedliche kulturelle Einstellungen dann auch mit Technik beeinflussen. Also uns als Ex-Ossis würde es nicht einfallen, unsere privaten Daten irgendwo einer anonymen Wolke zu überantworten. Wir wollen auch unsere Bits immer schön zu Hause haben. Das entspricht sozusagen dem eichhörnchenhaften Sammeltrieb, den man unter DDR-Bedingungen entwickelt hat und jetzt auch überträgt.
Katrin Röckler, ist das eine Generationsfrage? Also wenn ich erinnere, vor 25 Jahren die heftige Auseinandersetzung um die Volkszählung, meine Daten gehören mir in der Bundesrepublik und heute die Bereitschaft, in sozialen Netzwerken oder an der Kasse im Supermarkt alles preiszugeben, ist da eine neue Naivität entstanden? Oder?
Na, es hat sich schon massiv was verändert, was aber mit einem politischen Hintergrund zu tun hat oder mit einer Entpolitisierung der Gesellschaft. Ich kann das niemals, diese ganzen Technikfragen niemals kontextlos betrachten. Also ich lebe in einem politischen System, in einer gewissen Zeit, kann das quasi nicht abstrahieren davon. Und so weiß ich noch gut, wie eben am Anfang diese absolute Euphorie, Technik-Euphorie in den Anfang der 90er, jetzt in meinem Fall oder in dem Fall der Künstler, stattgefunden hat und wie sie dann aber aufgrund der Trivialisierung, Kommerzialisierung des Netzes dann immer kleiner wurde oder ich auch wenig Lust hatte, dann irgendwann mich zu beteiligen oder auch gemerkt habe, dass irgendwie die Energie rausgegangen. Ja.
Sind das private Entscheidungen oder sehen Sie da so Stufen der Ernüchterung, wie es ja mit allen kulturellen neuen Dingen passiert, dass so eine bestimmte Gruppe kümmert sich erst einmal darum, da sich intensiv hineinzuarbeiten, ein paar bleiben dabei und die anderen sind ernüchtert und kehren zu Vertrautem zurück.
Ja, sagen wir mal so, ich würde jetzt gar nicht so absolut sagen, dass man dann zurückkehrt zu den alten Medien. Es war bei mir ein bisschen meiner eigenen Geschichte ein bisschen der Fall, dass ich zum Theater gegangen bin und neben Radio und Buch das Theater noch hatte und das ist auch ein bisschen viel, ja. Also man muss sich dann auch irgendwie entscheiden und dass die Öffentlichkeiten, die man herstellen konnte, vielleicht auch beim Netzradio, damals auch relativ gering waren, dass zugleich, aber gab so parallel dazu diese, jeder hat so seine Butze im Netz aufgestellt, hat seine Webseite, wo kann man dann die Bücher anklicken und kaufen. Ich habe das dann selber auch irgendwann gemacht, aber anfangs lange gezögert. Das verliert so an Reiz vielleicht, aber das spreche ich auch sehr stark für mich jetzt mal.
Ja, es gibt ja schöne Beispiele für solche Zyklen, wo man einen Hype hat, der dann in sich zusammenfällt. Also ich habe das deutlich erlebt bei der sogenannten Hyperliteratur, wo man gedacht hat, das war vor inzwischen schon über 10 Jahren, jetzt haben wir endlich die technischen Möglichkeiten, uns von diesen verdammten linearen Erzählstrukturen zu lösen, was die Avantgarde schon immer gemacht hat, aber okay. Also, dass wir jetzt sozusagen vernetzte Texte hervorbringen, wo man sich von einem Textteil zum anderen durchklicken kann. Also Leute wie Norman Ohler und andere, die haben damit experimentiert. Dann ist es erstmal wieder in sich zusammengefallen, da war der Neuigkeitswert raus. Inzwischen merkt man aber, dass diese offenen Strukturen, die ein Text im Internet bekommt, auch andere einladen können, mit daran zu schreiben. Und inzwischen haben wir sozusagen die ersten eher kollektiv entstandenen Romane. Gab es auch schon den Roman Der 13 um 1910, wo deutsche Schriftsteller da zusammengeschrieben haben, aber jetzt natürlich mit einem anderen Medium auf eine andere Weise und geöffnet. Und das ist vielleicht das Wichtigste an diesen neuen Medien, dass sie neue Kooperationsmöglichkeiten für die Menschen schaffen und damit vielleicht auch zu neuen Kunstformen Anlass geben.
Wolfgang Kohl. Es ist nicht die Frage, ob man sich auf Technik einlässt und dann wieder zurückgeht, sondern Technik hat viele Möglichkeiten. Und es werden aus kommerziellen Gründen, aus politischen Gründen, aus kulturellen Gründen bestimmte Möglichkeiten stark propagiert. Aber nehmen wir mal die Cloud. Sie haben mit dieser Idee, dass man im Netz Rechendienste und Speicherdienste auslagert, um das mal als Techniker ganz simpel zu sagen, nicht? Weil das klingt natürlich sehr hübsch, der Name, aber es ist eine Auslagerung von Dienstleistungen. Diese Auslagerung von Dienstleistungen kann man technisch viel besser machen. Man kann sie so sicher machen, dass die Ängste von Karl-Heinz Steinmüller vielleicht nicht ganz ausgeräumt werden, aber die von sehr, sehr vielen Leuten ausgeräumt werden. Nicht? Man könnte das machen. Stattdessen wird ja was ganz anderes angeboten. Du kannst deine Musik überall hören. Mein Gott, was ist meine Musik? Und genau dieselbe Firma, die uns jetzt gerade im neuesten Rausch eine Cloud als Dienstleistung der Firma verkaufen will, hat uns ein Smartphone verkauft, das genau das Gegenteil ist, nämlich die individualisierte Nutzung eines Rechners überall, wo ich bin. Ich habe den Rechner bei mir. Das ist eine ganz andere Denkweise, nicht? Da kommen dann so verschiedene Denkweisen. Was heißt da zurückgehen, was heißt vorangehen? So einfach ist das nicht.
Die Netzwelt ist nicht der Raum der herrschaftsfreien Kommunikation. Letztlich finden dort die gleichen Kämpfe statt, Verteilungskämpfe, aber eben auch die Kämpfe um Teilhabe und Teilgabe wie in der realen Welt.
Also für den Normaluser sind sie sicherlich weniger gut zu durchschauen als sonst. Einfach, weil wir auch dafür auch noch nicht die Maßstäbe entwickelt haben. Für die in Anführungsstrichen Mächtigen im Netz ist es natürlich leichter, die Strukturen dann nicht nur zu durchschauen, sondern zu schaffen und zu nutzen. Also insofern haben wir dieses Machtungleichgewicht, das wir überall, wo es Menschen gibt, erleben, hier vielleicht sogar noch potenziert.
Das Interessante ist ja, dass wenn man sich Alltagssprache anschaut, also dieses Technosprech immer mehr sozusagen eindringt in unsere Alltagssprache, zugleich aber Technik sich entzieht in unsere, also dass wir Technik immer weniger, also wenn man die neuesten Benutzeroberflächen anguckt, dann sieht man ja nicht, wie funktioniert das, man sieht im Grunde nur eine scheinhafte Oberfläche und kann es gar nicht verstehen, was genau passiert. Und das ist etwas, was immer stärker wird.
Was hat sich denn in Ihrem Schreiben da verändert?
Also mein Schreiben ist unlösbar vom Computer. Fängt an mit Copy-and-Paste-Verfahren, die ich anwende, geht weiter über die Recherche.
Sie wissen, das ist im Moment sehr gefährlich zu sagen.
Ja, ich kann mich auch selber sozusagen, egal, geschenkt.
Wenn Sie es zitieren, ist es ja kein Problem.
Genau. Also es ist nicht denkbar quasi ohne die Technik. Insofern schreibt sich das ein. Also ich, wenn ich Texte erstelle, ich arbeite sehr stark eher kreisförmig, also immer wieder setze ich an, überschreibe. Also das ist ein völlig anderes Schreiben wie der klassische Schriftsteller, der sich mit der spitzen Feder hinsetzt und dann von A bis Z erzählt.
Karl-Heinz Steinmüller hat vorhin gesagt, er hat eine Geschichte geschrieben, da hat er sein Leben von heute quasi vorausgesehen.
Das Verrückte bei dieser Geschichte ist, die Technik ist aus heutiger Sicht fürchterlich altmodisch. Also die Geschichte ist von 1979, damals kannte ich DOS und habe quasi noch in einer DOS-Welt gelebt, wo man noch alles beherrschen konnte und gesehen hat. Nicht? Und in der Geschichte werden dann Magnetplattenspeicher und ähnliche Dinge benutzt, aber sie sind das Rückgrat für so etwas wie das Internet, wo man Informationen ganz schnell rund um die Erde bekommt, wo man eine Art Suchmaschinen hat. Also sozusagen das Visionäre ist alles da, nur die Technik ist fürchterlich altmodisch.
Also ich habe so meine Zweifel, nicht? Weil es gibt ein großes Vorbild für den Wissenschaftlerarbeitsplatz, das MEMEX-System, 1945 beschrieben von Vannevar Bush, der
richtig.
Der Berater des Präsidenten Memory für wissenschaftliche Extension. Fragen war verantwortlich für das Manhattan Project und ähnliche kriegerischen Sachen und der nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sagt, jetzt sollten wir diese ungeheure Ansammlung von Wissenschaftlern nutzen, um etwas Vernünftiges zu machen und nicht Krieg zu führen. Und er denkt sich einen Wissenschaftlerarbeitsplatz mit Mikrofilm aus. Das ist ein Modell, das immer wieder zitiert wird für den heutigen Arbeitsplatz. Aber das Netz ist was anderes. Das Netz hat eine Gleichzeitigkeit und eine Vernetzung von Menschen, die er damals nicht gesehen hat, obwohl er da also auch Modelle dafür hatte und die wir als Informatiker auch nicht verstanden haben. Die Gewalt, mit der plötzlich wir nicht mehr in die Bibliothek gehen, auch nicht in eine virtuelle Bibliothek gehen, sondern in einen riesen Versammlungsraum, wo auch Bibliotheksteile drin sind, aber vor allem ganz viele andere Menschen sind. Das hat mich selber sehr verwirrt. Also da muss ich sagen, es hat mich meine Arbeitsweise völlig verändert. Also ich glaube schon, dass ich durch das Internet ein völlig anderer Arbeiter geworden bin. Und nicht nur, weil ich so wunderschöne Sachen habe, wie jede Menge Zugang zu jede Menge Büchern, die längst fertig sind, die auch nicht mehr sich glücklicherweise nicht mehr verändern, sondern weil es so viel ständig an Bewegung darin gibt und die Grenzen überschritten werden. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, das Transnationale. Ich will jetzt nicht jubeln, dass die Welt zusammenwächst, das tut sie gar nicht dabei. Die Chinesen benutzen andere Suchmaschinen als wir und schreiben leider auch ganz für mich ganz unverständlich. Aber es gibt trotzdem eine andere Auseinandersetzung.
Damit wir erfahren, was die Welt, die vielleicht doch nicht ganz so zusammenwächst, meint Wolfgang Koi, in der Zwischenzeit gemacht hat, gibt es kurz aktuelle Nachrichtenschlagzeilen aus der Inforadio-Redaktion und dann sind wir wieder hier. Aus der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit der Kulturpolitischen Gesellschaft und der Bundeszentrale für politische Bildung, das Forum im Inforadio vom RBB, Netz macht Kultur, Fragezeichen, mit der Schriftstellerin Katrin Röckler, dem Autor und Zukunftsforscher Karl-Heinz Steinmüller, dem Professor für Informatik Wolfgang Koi. Es gibt bei diesen kulturpolitischen Kongressen immer so eine Doppelung. Da heißt es mal, Kultur macht Geschichte, Geschichte macht Kultur oder Kultur macht Europa, Europa macht Kultur. In diesem Jahr steht da nur Netz macht Kultur. Und die Frage ist, ja, gilt das andere, Kultur macht Netz auch? Also wie viel von nicht nur unseren Machtverhältnissen, wie wir eben gehört haben, sondern eben auch von unseren kulturellen Vorgaben steckt in diesem Netz drin?
Sehr, sehr viel. Dieses Netz ist eine Geburt technischer, ökonomischer, politischer Ideen und die sind leider recht alltäglich und recht banal. Und genau in diesem Sinne hat das Netz Kultur entwickelt. Ja. So, und die Kultur ist aufgefordert, sich dagegen zu wehren. Das tut sie gelegentlich, das nehme ich mit Freude zur Kenntnis. Aber sie hat nicht vorgedacht. Man muss also leider sagen, dass es ganz wenige Kulturschaffende gegeben hat, die im Netz vorgedacht haben. Es gab immer mal einzelne Manifestos oder so etwas oder Beispiele, aber es ist nicht die große Steuerung gewesen.
Wenn wir Kultur jetzt ein bisschen banalisieren und nicht nur die großen Kulturschaffenden so im Sinne von Genies und Talenten sehen, dann macht tatsächlich Kultur auch das Netz. Denn ohne all die vielen, ich nenne es jetzt mal Kleinkünstler, die sich im Netz tummeln, wäre der Content gar nicht da. Oder um es noch anders auszudrücken, wir haben eine ungeheure Menge von digitaler Volkskunst, die dann über YouTube und anderes verbreitet wird. Kann man natürlich als banal ansehen, aber es ist auch ein Tummelplatz für Individuen, die alle nicht so individuell sind, wie wir ja erfahren haben, die sich aber da äußern können und ihre Ideen reinstellen können. Also insofern wird das Web 2.0, also dieses Mitmachnetz vor allen Dingen durch die banalkulturellen Ambitionen vieler Leute getragen.
Na, es ist schlimmer, finde ich. Ich freue mich über Menschen, die sich äußern, auch wenn sie das manchmal nicht so geschickt können. Das ist kein Problem. Aber es sind die klassischen Medien, die in dieses Netz gehen und ihre klassischen unsinnigen Thesen vertreten und ihre Macht versuchen auszubreiten. Schieben wir es auf den Zeitungssektor. Wir müssen ja jetzt nicht über Rundfunk und Fernsehen gleich reden.
Danke.
Es sind doch Versuche, das Netz in erheblichem Maße zu steuern mit den entsprechenden Inhalten.
Und es wird ja auch zum Teil wirklich unterlaufen, so wenn große Firmen dann Werbung in Gestalt von YouTube-Videos, also mit entsprechend schlechter Qualität produzieren, damit es authentisch wirkt.
Ja. Mit diesem wunderbaren Erfolg, dass Second Life, glaube ich, inzwischen das Licht ausgemacht hat oder kurz davor ist. Und alle haben versucht, dort Gebäude, Botschaften, Verkaufshäuser und sonst etwas
wie der richtige aufzubauen. Dollar.
Und es ist so wunderbar schiefgegangen, weil es genau die Spielwiese für Public Relations und Werbung und all das war. Ich habe mich da ehrlich gesagt ein bisschen gefreut, aber es war eine große Geldvernichtungsmaschine.
Aber wie ist das mit diesem Zwang zur Authentizität? Es gibt ja diesen berühmten alten Satz, manche Leute lügen schon, wenn sie ich sagen. Und den Eindruck haben wir ja häufig bei manchen Aussagen, auch die wir da lesen. Wie verändert das sozusagen Selbstbilder? Sie beschreiben ja in Ihren Texten, in Ihren Romanen, wie auch in Ihren Theaterstücken ja auch immer Personen, die wie Getriebene versuchen, sich an gewisse Normen anzupassen, die da nun gerade heute gelten und morgen wieder nicht.
Gerade fürs Theater finde ich ja das Netz sehr spannend, beziehungsweise ist es in den letzten Stücken von mir auch immer Thema oder ich sage, also ist auch eine Szene ist quasi das Netz, eine Nicht-Szene sozusagen, weil es ja nicht ein Ort sein kann. Wir reden jetzt im Grunde schon steuern auf das Thema der Aufmerksamkeitskämpfe zu, also ob es jetzt die großen Medien sind oder ob es jetzt die einzelnen User sind, die sich gehört werden wollen, das scheint mir schon das leitende Problem auch zu sein, dass man sich heutzutage bemerkbar machen muss, drin sein muss, dabei sein muss, was vielleicht auch eine Reaktion aufs Medium ist, aber sicher nur in einem geringen Maße. Viel größere Bewegung.
Dieser Kampf um Aufmerksamkeit, den führt natürlich auch eine Schriftstellerin, ein Schriftsteller. In der Einladung zu dieser Veranstaltung wurde immer von der Pausentaste gesprochen. Die Frage ist, können sich Menschen in normalen Produktionsprozessen, aber können sich auch Kreative diese Pausentaste überhaupt leisten?
Sollten sie auf jeden Fall. Also das ich sprach jetzt eher von einer sehr breiten Disposition, habe gerade überlegt, das hat auch nicht unbedingt was nur mit dem Netz zu tun. Also es hat auch viel mit dem Fernsehen zu tun. Wenn ich daran denke, dass ich bei einem Dokumentarfilm über Neukölln mitgemacht habe und wir ständig das Problem hatten, dass Leute ins Bild wollten. Also dass wir konnten gar nicht irgendwie filmen und dass irgendwelche Kinder und jungen Erwachsenen ins Bild sprangen und auch was sagen wollten. Auch es war lustig, war auch bizarr, aber es ist eine sehr breite Entwicklung. Es hat eigentlich nicht unbedingt nur was mit dem Netz zu tun, die auch was damit zu tun hat, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sehr stark von Ängsten bestimmt wird, eben rauszufallen, rauszukippen, eben nicht gehört zu werden. Das ist auch eine sehr politische Frage, die dahinter steht.
Also ich glaube ja, dass im Netz sich im Moment ein ganz anderer Kampf abbildet, über das hinaus, was eben gesagt wurde. Nämlich die Frage, wie Medien ihre Gestalt im 21. Jahrhundert kriegen. Das 20. Jahrhundert ist es die Zeit der Massenmedien. Das geht mit dem Rundfunk, also 1920 etwa los. Und dem staatlichen Fernsehen mit einem Programm, Tagesschau als Pflichtveranstaltung, und verliert sich am Ende des Jahrhunderts in einer ungeheuren Programmvielfalt, wo man aber nicht mehr richtig von Massen sprechen kann, nicht, weil es Mässchen sind, bis auf einzelne Veranstaltungen. Das Netz setzt technisch einen Kontrapunkt. Da gibt es gar keinen Zwang zum Massenmedium und auch keine leichte Möglichkeit des Massenmediums. Wenn wir jetzt YouTube und so etwas sehen, ist das ja ein Versuch, das Massenmedium wieder einzuholen, aber auf eine komische Art, nicht? Man kann also 500.000 Fernsehclips sich angucken und keiner weiß, was der andere guckt. Wir geraten in eine riesen Auseinandersetzung über die Frage, sind Medien Massenmedien? Und wir haben Alternativideen immerhin schon mit der Zeitung gehabt, die nie so ganz den massenmedialen Charakter hatte mit ihrer Vielfalt. Wir haben das heute beim Rundfunk, weil der ein bisschen marginalisiert ist, haben wir die Möglichkeit, ganz, ganz viel verschiedene Sender zu hören. Das Netz geht da weit drüber hinaus und ich bin nicht sicher, ob die klassische Idee des Massenmediums überhaupt noch eine Zukunft hat. Es gibt aber möglicherweise, wie beim Hypertext, wie es Karl-Heinz Steinmüller vorher angesprochen hat, wird es eine Reaktion vielleicht geben, weil wir das Massenmedium unter Umständen als Selbstverständigungsmedium der Gesellschaft brauchen.
Ja, ja.
Und dann kommen plötzlich neue Fragen auf.
Ja. Das ist ja das Tückische bei den Visionen, die es heute gibt für individualisierte Medien, dass ich sozusagen meine nur auf mich zugeschnittene Internetzeitung bekomme, wo nur die Sachen drinstehen, die mich interessieren. Da geht dann natürlich wahnsinnig viel an gesellschaftlichen Diskursmöglichkeiten verloren. Also insofern sehen wir die negative Seite dieser Massenmedien, die Verteilmedien von dominanten Meinungen waren. Aber wir merken andererseits auch, dass damit zumindest so ein gemeinsamer Nenner für einen Diskurs hergestellt war. Und heißt dass das jetzt alles fraktioniert, alles nur in kleinste Gruppen und Grüppchen zerbricht, die sich dann in ihre eigenen gedanklichen Welten einspinnen. Also es könnte sozusagen zur Zersplitterung und zum Zerfall der Gesellschaft beitragen.
Es könnte aber umgekehrt auch sein, dass man sich Seiten anguckt, wo ganz, ganz viele solche Meinungsfäden nebeneinander sind. Also das gibt es ja auch, nicht, wo die Überschriften von 30 Zeitungen zu sehen sind und dann ist man plötzlich im Zeitungskiosk gelandet und eben nicht bei der geliebten Heimatpresse, die sowieso nur das wiederholt, was man sowieso erwartet.
Ja, und da ist man dann auch der souveräne Nutzer und nicht der Konsument. Ja.
Mir kommen so ein bisschen Zweifel auf. Also ich erlebe unsere Gesellschaft als extreme Konsensgesellschaft, als eine Gesellschaft, die extrem den Mainstream und extrem die Masse sucht, in großen Events, in großen, ja, eben einer Konzentration auf einige wenige Medien. Die Macht der Bildzeitung ist ungebrochen. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt alle partikular irgendwo unsere Sache machen, sondern doch eine noch immer sehr klare Hierarchie in der Wahrnehmung existiert.
Ich kann also nun ehrlich gesagt nicht sehen, dass Bild online das Netz dominiert in irgendeiner Weise. Wenn ich in der S-Bahn fahre, was ich sehr häufig tue, wenn sie denn fährt, dann sehe ich natürlich, dass BZ und Bild-Zeitung und andere Zeitungen anscheinend einen Meinungskonsens herstellen. Ja. Aber wenn ich sehe, wie viele Leute auf ihr Smartphone gucken, da bin ich mir nicht mehr
sicher, ob sie genau darauf. Das lesen. Entschuldigung, dass ich da unterbreche. Man bezieht sich darauf sozusagen. Es geht ja nicht nur darum, was so primär wo
das
auftaucht.
Das ist aber der Kampf. Das ist doch der Kampf. Kann die Bild-Zeitung noch bestimmen, worüber wir reden? Wir haben das am Fall Gutenberg sehr schön sehen können, wie sie sich ins Aus manövriert hat und dann umschalten musste, nachdem ihr selbst die Welt weggebrochen, ihre Schwesterzeitung weggebrochen ist. Also da gibt es schon interessante Phänomene.
Aber mich interessiert jetzt bei dem Thema Visionen, es könnte sein, was davon ist in irgendeiner Weise steuerbar. Wenn wir hier heute Abend, wir vier, sagen, also wir würden jetzt gerne das und das durchsetzen und die Kultur- und Bildungsinstitutionen, die da sind, wollen das auch. Kann man das eigentlich noch? Oder muss man eben sagen, genauso wie bei dem berühmten Mädchen, das aus Versehen seinen Geburtstag bei Facebook angekündigt hat, man hat das gar nicht mehr in der Hand, was da passiert? Oder haben das nur mit großem Aufwand Menschen in der Hand?
Ich muss gestehen, dass ich ganz froh darüber bin, dass man das nicht in so einem hohen Maße steuern kann. Wenn ich mir vorstelle, dass eine Ethikkommission darüber bestimmen würde, wie das Internet in 10 Jahren genutzt werden soll, da hätte ich heftigste Bedenken dagegen. Also nein, ich hätte keine Bedenken, weil sie nicht die Macht dazu hätte, da was durchzusetzen. Aber ich glaube, dass in dieser geringen Steuerbarkeit, das heißt nur sanften kulturellen Beeinflussbarkeit, eher eine Chance liegt als eine Gefahr. Immer wenn man versucht, das zu regulieren, geht es eigentlich schief. Also das ist so die Erfahrung.
Das ist eine tiefe Hoffnung. Also dass es schief geht, kann man beobachten. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass eine Menge Leute dran sitzen, die versuchen, dass es beim nächsten Mal nicht mehr schief geht.
Ja.
Und wir haben technisch natürlich auch durchaus verschiedene Fronten, an denen wir dafür sorgen müssen, dass diese Vielfalt und diese Möglichkeiten erhalten bleiben. Da sehe ich tatsächlich auch einen wichtigen Punkt für Kulturpolitik. Allein schon die Frage, mit welchen Geschwindigkeiten Netze geschaltet werden, Netzneutralität, das ist ein tiefes Thema. Die Frage, wer hat das Recht, Seiten zu sperren?
Oder Vergütung digitaler Werke.
Ja, das ist natürlich das große Thema. Urheberrecht ist auch eines.
Ja. Im Vorfeld zu dieser Veranstaltung hat Gerd Lowink aus Amsterdam, ja, jetzt muss ich natürlich mal suchen, ob ich das auch noch finde, das ist immer das Gleiche in der analogen Welt, dass man das zwar schön aufgeschrieben hat, aber dann nicht.
Einer der ältesten digitalen Aktivisten, der schon vor 20 Jahren schöne Sachen gebaut hat, also die erste digitale Stadt, wenn man es so will.
Erzählen Sie ruhig weiter, ich finde es.
Ja, so gut kenne ich den auch nicht, sorry. Aber er ist mir da,
Wunder. Ja, also der unter anderem natürlich sagt, es geht um den Status des Individuums in der Zukunft. Das Online-Subjekt wird zermangelt zwischen dem wachsenden Individualismus einerseits und dem gläsernen Menschen der Massengesellschaft andererseits. Wie kriegen wir das Individuum aus dieser Mangel wieder raus?
Durch Urteilskraft und Widerstand. Genau das sind Erziehungsziele. Wir müssen das Individuum fördern. Wenn wir das nicht tun, wird es verschwinden.
Und wie können wir das fördern, Katrin Röckler?
Das ist eine Frage, ja, Freiräume zu schaffen. Also was mir auffällt, dass sehr viel Ängste immer mit reinschwingen, wenn es um dieses Thema Netzkultur geht und was macht man in der Erziehung. Und dann geht es immer darum, es wird ausgespielt, da gibt es die alte Kultur, die neue Kultur, was fördert man? Fördert man also jetzt im Bildungsbereich die Musik und den Sport oder stellt man neue Computer rein? Es ist immer dasselbe, dass da so im Grunde zu spüren ist, es ist wenig Raum da, das muss man jetzt in die eine Richtung bringen, damit wir noch Wirtschaftsmacht bleiben und dran, also es ist auch immer so angstgetrieben sozusagen. Da müsste eigentlich mehr Selbstermächtigung dahinter stehen und mehr Mut zum selber gestalten. Und meine Aufgabe als Autorin ist auch nicht, etwas durchzusetzen beispielsweise, sondern eher die Ambivalenzen zu sehen, die Verknotungen zu spüren und auch das Ungleichzeitige und Dreckige des Themas, sage ich jetzt mal, also dass es eben nicht entweder die futuristische Variante gibt von den Leuten, die ganz vorne sind, in der Avantgarde und den Leuten, die irgendwie hinten bleiben, sondern dass es sehr viel Ungleichzeitigkeit gibt, sehr viel Vermischung.
Ja, aber diese Beispiele, also wichtig ist, dass wir Beispiele haben, die Avantgarde-Beispiele sind, es geht gar nicht anders. Das Zweite ist, die müssen vermittelt werden. Es gibt sozusagen die zweite Stufe, nicht? Ja. Wir können die Avantgarde natürlich auch irgendwo spielen lassen und niemand kriegt es mit. Das ist nicht interessant. Wir müssen es vermitteln. Und das ist eine Frage von Erziehung, das ist eine Frage von Medien, das ist eine Frage von persönlichem Auftreten. Also wenn das nicht Kultur ist, dann habe ich als Techniker irgendwas nicht ganz verstanden.
Die säkularisierte Form religiöser Feierpraxis, also runde Gedenktage, wird immer wichtiger. In diesem Sommer trifft es Marshall McLuhan. The medium is the message, oder wie der berühmte Druckfehler das Ganze zur Kenntlichkeit entstellte, the medium is the message mit A. Unser Podiumsgespräch hier in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen. Wie sehr haben wir uns jetzt mit Botschaft, wie sehr haben wir uns jetzt mit Massage beschäftigt? Wolfgang Kohl.
Ich bin Professor, ich muss sagen, bei mir ist Botschaft und Massage ziemlich identisch.
Ja. Ja, ich wollte ja auch sagen, das ergänzt sich ja. Wir haben gerade auch darüber gesprochen, wie das Individuum gestärkt werden kann, die jungen Menschen, das gebildet. Ja, da ist mir sofort eingefallen, Körperkompetenz. Das kommt eben darauf an, dass man nicht nur den Kindern das Digitale vermittelt, sondern zur Medienkompetenzbildung gehört eigentlich auch, dass die draußen herumturnen lernen. Und wobei vielleicht noch eine Fußnote gestattet sei. Ich bin mir nicht so sicher, dass wir mit unserem Kult des Individuums tatsächlich sozusagen den Nerv des 21. Jahrhunderts treffen. Vielleicht löst sich, nachdem sich im 20. Jahrhundert der Begriff des Kollektivs aufgelöst hat, im 21. Jahrhundert der Begriff des Individuums auf, dass wir sozusagen eine Art vernetzte Existenz werden, stärker eingebunden in Gemeinschaft und dann das Ich tatsächlich zur Lüge wird.
Netz macht Kultur, was die Zukunft bringt. Das Forum im Inforadio aus der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen zum Auftakt des 6. Kulturpolitischen Bundeskongresses. Ich bedanke mich bei Katrin Röckler, bei Karl-Heinz Steinmüller und bei Wolfgang Koy. Und nun sind Sie alle aufgefordert, rhizomartig und ohne Zentrum an diesem Thema weiter zu diskutieren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.